Während ich hier saß und mitgesungen habe, ist mir aufgefallen, hier ist eine neue Verkleidung für die Techniksachen. Das ist auch Lobpreis, sowas zu machen. Vielen Dank, sieht auf jeden Fall schöner aus als vorher. Geistliches Wachstum, die Predigtserie hat Rea vorhin schon angeteasert. Gemeinsam wachsen, Komfortzone und Bewegung. Darum geht's heute. Ein herausforderndes Thema. Ihr habt es schon an verschiedenen Stellen im Gottesdienst vielleicht gemerkt. Wer weiß, was das hier ist? Ja, ein Weißkopfseeadler. Richtig. Adler generell gehören zu den größten Greifvögeln der Welt. Sie können ungefähr 80 Mal so gut sehen wie Menschen und ihre Beute auf Kilometer Entfernung schon entdecken. Und ich könnte euch noch ganz viele andere Zahlen sagen, aber ich belasse es mal dabei. Ich finde sie sehr faszinierend. Wer von euch, also ihr müsst jetzt öfter mal auch laut antworten, das ist so, gerade beim jungen Gottesdienst, wer von euch weiß, was ein Horst ist? Ich meine nicht den Vornamen dabei. Das Nest vom Adler, richtig. Da habe ich ein schönes Bild. Diese Nester werden bis zu 2 Meter groß im Durchmesser und bis zu 600 Kilogramm schwer. Das ist fast so viel wie ein sehr kleines, sehr leichtes Auto. Also echt ein krasses Werk. Die Adler, die sind sehr treu und sehr geradlinig. Also die nutzen das Nest dann auch oft das ganze Leben lang. Die bleiben auch mit ihrem Partner zusammen. Also es ist ganz interessant, was man alles über Adler liest, wenn man sich dafür interessiert. Und ich möchte euch noch erzählen, wie kleine Adler fliegen lernen. Denen geht es ja richtig gut da in ihrem tollen Nest. Da sind, vielleicht sehen das die Leute, die Adleraugen haben von euch. Da ist so Heu oder irgendwie so eine Sachen drin, bisschen was Weicheres, dann noch so ein paar Federn. Die Adler, die suchen alles mögliche Blätter und so, um das Nest möglichst gemütlich zu machen für ihre Kinder. Also Komfortzone, denen geht's richtig gut, die genießen es, die wachsen, die kriegen alles in den Schnabel geschoben, was sie brauchen. Und ja, irgendwann, plötzlich aus heiterem Himmel, hören die Eltern auf damit, ihre Kinder zu verwöhnen. Plötzlich werden sie hungern gelassen, nicht mehr so gut versorgt. Sie fühlen sich vielleicht allein gelassen oder sind irgendwie enttäuscht, wenn die das alles so fühlen, ich weiß nicht. Und dann kommt plötzlich einer der Eltern und wirft sie aus dem Nest. Einen von denen. Die denken, was ist jetzt los? Versuchen ein bisschen zu fliegen, aber wahrscheinlich reichen die Muskeln nicht in den Flügeln, um irgendwie voranzukommen. Die fallen wie so ein Stein und irgendwann kommt der Vater, die Mutter und fängt die so auf, trägt sie wieder zum Nest. Dann kommt der Nächste dran, die ruhen sich alle ein bisschen aus, oh, ist ganz schön anstrengend, plötzlich so zu fliegen und irgendwann plötzlich werden sie wieder runtergeworfen und so lernen sie das mit der Zeit. Sie werden aus ihrer Komfortzone rausgeworfen, kommen eindeutig in die Lernzone und lernen was Neues, was sehr unangenehm ist. Obwohl Fliegen ja was total Schönes ist, kann ich mir vorstellen. Also im Flugzeug ja, aber so selber. Selber fliegen, glaube ich, ist sehr, sehr cool. Ich würde mir das echt gerne wünschen. Ich weiß nicht, was eure Lieblings-Superkraft wäre, wenn ihr eine hättet. Aber ich glaube, Fliegen gehört schon bei vielen Leuten dazu. Aber Fliegen lernen, das ist schwierig. Wenn man überhaupt Flügel hat, dann kann man das lernen wahrscheinlich. Aber es ist echt eine Herausforderung. Ich war mal bei den Familien Wiens und Hader und da habe ich auf dem Trampolin mir den Rückwärtssalto beibringen lassen. Das ist gar nicht so einfach. Man springt und dann plötzlich sieht man so den Himmel und dann sieht man so hinter sich das Fallschirm. Und dann muss man irgendwie die Füße wieder rumkriegen mit ein bisschen Schwung, dass man wieder auf den Füßen landet. Und dann möglichst sogar noch weiter hoch hüpfen und nicht irgendwie hinfallen oder so. Das ist eine große Überwindung. Aber ich habe es versucht und hat auch so halbwegs geklappt. Also ich konnte es dann am Ende. Ich habe es jetzt eine Weile wieder nicht ausprobiert. Müsste ich wahrscheinlich wieder neu probieren. Aber sowas Neues lernen, was man noch nie gemacht hat und was, wenn es in die Hose geht, auch echt wehtun kann, ist nicht so einfach. Ich möchte mir mit euch eine Situation anschauen, eine Geschichte mit meiner Lieblingsperson in der Bibel, also Jesus mal ausgenommen. Wer weiß, was meine Lieblingsperson ist? Sag's mal laut. Abraham. Genau, das ist richtig. Also ich mag ihn nicht nur wegen seines Namens, sondern das ist wirklich ein Vorbild für mich. Also der hieß ja am Anfang gar nicht Abraham, der hieß ja, wie hieß er? Abram. Genau, ja, so langsam mit dem Gemurmel, das passt. Ihr könnt noch ein bisschen lauter werden, aber die Antworten kommen schon. Ich bin stolz auf euch. Ist übrigens auch Überwindung, laut zu reden, wenn man eigentlich nur zum Zuhören gekommen ist. Also sehr gut. Ich nenne ihn mal der Einfachheit halber die ganze Zeit Abraham. Ist ganz spannend. Abraham war kein Jude. Abraham war auch kein Israelit. Wenn ihr so ein bisschen von der Geschichte wisst, das kam erst später. Also der war jemand aus Babylonien, dem heutigen Irak. Ich habe da mal eine Karte mitgebracht. Da rechts unten. Wer hat Adleraugen? Wer kann das lesen? Ur. Ja, wisst ihr vielleicht auch so, ne? Ich glaube, Jörn kann das nicht lesen. Ich glaube, der weiß das nur so. Die kamen aus Ur und sind dann weitergegangen. Hier sind diese Pfeile nach Haran und dann, da steht Beersheba oder Beersheba. Also das Land Kanaan halt. Gott hatte zu Abraham und zu seinem Vater schon in Ur gesagt, sie sollten nach Kanaan gehen, also in Westen. Es war jetzt nicht wirklich ein Umweg, da lang zu gehen, sondern so ist man damals gegangen, weil das die Routen waren und da mittendurch war es nicht so angenehm zu reisen. Deswegen ist hier so ein Knick drin. Aber es war eine schwierige Entscheidung, loszugehen. In Ur ging es ihnen ziemlich gut. Sie hatten alles, was sie brauchten. Es war eine Großstadt für damalige Verhältnisse, vielleicht wie heute Berlin oder Köln. Also wirklich gute Infrastruktur, alles, was man braucht und vieles, was man auch sonst haben möchte, was einem irgendwie Luxus gibt oder so. Sie hatten auch Besitz, also es ging ihnen wirklich auch finanziell und sonstiges gut. Aber sie zogen los. Sie zogen los von Ur nach Haran. Und das war schon mal ein erster Schritt. Aber sie blieben in Haran. Wahrscheinlich aus Bequemlichkeit oder aus Angst vor dem Ungewissen. Wahrscheinlich kannten die Haran vom Hörensagen oder so noch deutlich besser als dann da irgendwo Kanaan. Haran liegt nämlich im Südosten der heutigen Türkei und war damals ein großer Handelsplatz. Da haben verschiedene Reiserouten so sich gekreuzt. Also auch da ging es einem gut. Auch dort könnte man ein gutes Leben führen, auch wenn es plötzlich ein anderer Ort war. Abrahams Vater Terach, der starb dann dort. Damals sind die Leute ja noch älter geworden als heute. Der starb mit 205 Jahren. Abraham war damals 75. Wer von euch ist schon mindestens 75? Mal ganz ehrlich. Sind gar nicht so viele hier. Vielleicht lieben Gruß an Livestream, da sind bestimmt auch noch einige. Mit 75 kann man schon ganz schön alt sein. Oder man kann auch noch sich jung fühlen, zumindest verhältnismäßig jung, Kraft haben, etwas Neues lernen, woanders hinziehen, was Neues beginnen. Ich denke, wir alle sind im Wachstum, wir alle sind im Lernen, zum Beispiel Gottes Größe immer besser kennenlernen. Man lernt nie aus und ja, wir sollten immer bereit sein zu wachsen, Neues zu lernen, uns auf den Weg zu machen in gewisser Hinsicht. Bei Abraham mit 75 Jahren geschah Folgendes. Da sagte der Herr, Gott, zu Abraham: Verlass deine Heimat, deine Sippe und deine Familie, die waren ja alle in Haran, deines Vaters und zieh in das Land, das ich dir zeigen werde. Ich will dich segnen und dich zum Stammvater eines mächtigen Volkes machen. Dein Name soll in aller Welt berühmt sein. An dir soll sichtbar werden, was es bedeutet, wenn ich jemanden segne. Das sagt Gott zu Abraham. Abraham ging es gut in Ur und auch in Haran. Er sollte nicht weggehen, weil es ihm dann besser gehen würde, weil er jetzt in einer unkomfortablen Situation ist und Gott was Besseres vorhat. Klar, wenn Gott was vorhat, dann ist es eigentlich immer was Besseres, aber rein sachlich hätte Abraham nicht losgemusst. Gott hat ihm keine Wahl gegeben, willst du jetzt das machen oder ich habe hier noch eine bessere Alternative. Nein, Gott hat gesagt, verlass deine Heimat, geh nach Kanaan. Beersheba, Bethel, Sichem sind so Städte, die da in der Region sind. Abraham war den Großteil seines Lebens in Haran gewesen. Er hatte dort nicht nur viel Familie, sondern auch viele Freunde bestimmt, viel Besitz. Und Gott sagt, geh weg, ich werde dir noch zeigen, wohin. Also er hat ihm gar kein richtiges Ziel gesagt. Abraham wusste höchstwahrscheinlich nicht, wohin es gehen wird. Wie war das für ihn? Wie hat er reagiert? Man weiß es nicht so ganz genau. Es steht nur ganz, ganz sachlich, ganz unemotional. Abraham folgte dem Befehl des Herrn und brach auf. Also zwischen dem Befehl und Aufbruch, weiß ich nicht, ob da nur ein Tag lag. Wahrscheinlich musste der erstmal die Sachen verkaufen und regeln. Wer kommt jetzt mit von meiner Familie? Der Lot ist ja noch mitgekommen, sein Neffe. Aber es scheint wohl eine ziemliche zeitliche und kausale, also ein Grund, eine Folge zu sein, dass er losging, ziemlich schnell. Hat er gemacht. Eine Strecke von über 500 Kilometern in ein unbekanntes Land. Und er würde wahrscheinlich seine Familie nie mehr wiedersehen. Damals hat man nicht einfach Urlaub ein paar hundert Kilometer weiter weg gemacht, sondern hatte eigentlich genug zu Hause zu tun. Wenn überhaupt, dann ist das Volk Israel später mal immer nach Jerusalem gepilgert, 2-3 Mal im Jahr für ein Fest, aber das waren keine 500 Kilometer. Also es war wirklich was Endgültiges. Heimat, Zuhause, dort, wo ich herkomme. Das sind schöne Begriffe. Ich weiß nicht, für die meisten jedenfalls. Ihr habt bestimmt ein schönes Bild oder ein schönes Gefühl, wenn ich das sage. Heimat, Zuhause. Mir geht es gut. Ich kenne die Leute. Ich mag sie, die meisten jedenfalls. Zu Hause hat man ja auch Geschwister. Ist immer nicht so einfach. Aber wo macht man Pause? Wo genießt man den Feierabend meistens? Ist jetzt wieder eine Frage an euch. Zu Hause? Ja, das war der erste Versuch. Wo habe ich meine ganzen Spielsachen, meine Bücher, meine Playstation? Zu Hause. Wo steht meine Lieblingslimo, mein Lieblingsbier im Kühlschrank? Zu Hause. Wo steht hoffentlich das Bett, in dem ich am besten schlafen kann? Zu Hause. Sehr gut, da aus der Ecke kommt einiges. Aber ich denke, ihr wisst, worauf ich hinaus will. Es ist wichtig, dass wir ein Zuhause haben, wo wir uns wohlfühlen, wo wir uns auskennen, wo wir einfach ankommen können und wo wir auch eine Jogginghose anziehen können. Komfortzone, zur Ruhe kommen. Das hat Gott sich so ausgedacht. Der 7. Schöpfungstag war Pause. Das war Ruhe, das war mal entspannen. Das kann man am besten zu Hause. Aber Abraham hat sein Zuhause, seine Komfortzone verlassen. Also die Komfortzone, ich habe das mal selber gemalt, ist das um mich herum, wo ich mich wohlfühle. Was kommt, wenn ich aus der Komfortzone rausgehe? Wer weiß das? Ihr wisst es, Mädels, sehr gut. Wer weiß es noch? Die Lernzone, sehr gut. Die Lernzone kommt als nächstes. Schon wenn ich aus meiner Tür rausgehe meistens. Die Straße, die Schule, die Arbeit, andere Menschen, Gemeinde, der Volleyballverein, was auch immer bei euch andere Dinge als zu Hause sind. Das ist alles größtenteils Lernzone. Also es gibt auch Dinge, da fühlt man sich wohl. Es gibt auch Freunde, da fühlt man sich wohler als zu Hause vielleicht in einem bestimmten Alter. Und vieles, was ich tue, ist auch freiwillig. Weil Lernen in einem tollen Umfeld mit tollen Leuten auch Spaß macht. In Volleyballvereinen, da geht man nicht jedes einzelne Mal freiwillig hin, weil es manchmal auch anstrengend ist. Aber grundsätzlich lerne ich gerne, weil es Spaß macht. Und weil ich merke, ey, da ist ein Unterschied. Wenn ich vor 3 Tagen das Training, wenn ich mich da richtig angestrengt habe, höher gesprungen bin als sonst und einen guten Schmetterball geschafft habe, dann kann das sein, dass ich das beim Spiel am Wochenende merke. Das hat sich gelohnt, zu lernen, zu investieren, sich anzustrengen. Käthe und Rea waren sind in der Lernzone, ganz bewusst, weil sie gesagt haben, wir machen Moderation. Berit ist nach vorne gekommen und hat von sich erzählt. Das war Lernzone. Die Leute, die hier Lobpreis machen und das nicht schon ganz lange machen, das ist teilweise auch schon Komfortzone, für die ist das Lernzone. Wenn ihr in der Lobpreiszeit euch entschieden habt, einen größeren Betrag zu spenden, dann ist das Lernzone. Lernzone ist Bewegung. Ich gehe in die Lernzone. Es ist auch möglich, dass ich aus der Komfortzone rausgeschubst werde, wie ein Adler. Da ist natürlich dann die Gefahr, dass ich nicht in die Lernzone komme, sondern dass ich in die Panikzone sogar komme. Das ist das Dritte. Also es kann auch gut gehen. Es kann sein, ich werde bewusst geschubst oder genötigt oder überredet. Und ja, dann sage ich, okay, wenn es sein muss, dann mache ich das. Und dann ist das auch, kann man auch ganz bewusst sich entscheiden, ich gehe jetzt in die Lernzone, weil die das wollen. Oder ich wurde jetzt hier hingeschubst, ich akzeptiere das mal als ein Lernfeld für mich. Aber es kann auch sein, dass man zu weit geschubst wird oder dass man selber nicht bereit dafür ist oder dass man das irgendwie abblockt, abwehrt. Und dann kommt man ganz schnell in die Panikzone. Eine Herausforderung, für die ich mich nicht entschieden habe. Meine Chefin und ihr Vertreter sind beide krank und plötzlich habe ich mehr Verantwortung als sonst in der Firma oder in der Schule. Bei der Gruppenarbeit am Tag, wo wir die vorstellen müssen, sind plötzlich die Hälfte der Gruppe krank und wir müssen jetzt mehr übernehmen. Man kann damit ganz souverän umgehen, man kann aber auch in die Panikzone schlittern. Das passiert und das ist ein Stück weit auch normal im Leben. Das ist der Unterschied zwischen Herausforderung und Überforderung. Also wenn ich nicht auf etwas vorbereitet bin und wenn ich mich nicht darauf einstellen kann oder möchte, dann rutsche ich in die Panikzone. Daher ist es wichtig, dass ich bereit bin, in meinem Leben immer wieder Situationen des Lernens zu haben. Wenn ich viel lerne, wenn ich immer wieder lerne, dann kann die Komfortzone wachsen. Geistliches Wachstum, unsere Predigtserie, das heißt, ich werde Jesus immer ähnlicher. Meine Kompetenzen, das, was ich gut kann oder auch gerne mache, die erweitern sich. Zum Beispiel für mich war Lobpreisleitung am Anfang ja ein ziemliches Lernfeld. Oder sogar auch schon singen oder Gitarre spielen, selbst wenn ich nicht leite. Mittlerweile mache ich das, also ich habe das immer gerne gemacht, aber mittlerweile mache ich es noch lieber und genieße es und kann mich auf die Leute fokussieren. Wenn da mal ein neues Lied dabei ist, wo ich noch nicht ganz so sicher bin oder zu wenig geübt habe, dann bin ich auch mal in der Lernzone. Aber ich merke, hier hat sich meine Komfortzone erweitert. Dinge, die in der Lernzone sind, werden zur Komfortzone, weil die Komfortzone größer wird. Ich habe dir gerade den Wechsel gesehen, den kannst du auch nochmal zurück und nochmal vormachen, dann seht ihr das nochmal. So, kleiner, größer. Also die Komfortzone kann größer werden, wenn ich mich ganz bewusst immer wieder Dingen aussetze, wo ich lerne. Am TSR, in meiner theologischen Ausbildung, habe ich nicht so gern gepredigt. Ich habe es natürlich gemacht, musste ich ja, habe mich auch angestrengt. Mittlerweile predige ich ganz gerne. Das macht mir Spaß. Oder auch Fahrschule kann so etwas sein, wo man am Anfang vielleicht sogar Panik hat oder zumindest Dinge lernen muss. Ich habe mich so aufs Autofahren gefreut, dass es für mich fast schon Komfortzone war, Autofahren zu lernen. Das kennen vielleicht auch manche von euch. Aber es gibt ganz viele Dinge, die man lernt und die dann Komfortzone sind. Die meisten von euch können ohne Probleme schalten oder bremsen oder sonstiges, ohne sich da groß eine Platte machen zu müssen, ohne groß nachzudenken. Das macht man halt. Das ist Komfortzone, Autofahren. Und cooler Nebeneffekt von dieser ganzen Sache, dass man mehr lernt, dass die Komfortzone größer wird, die Panikzone kann kleiner werden. Man ist nicht mehr so schnell überfordert. Man ist gewöhnt, öfter mal was Neues zu machen. Und je mehr man öfter was Neues macht, desto mehr kann die Panikzone schrumpfen. Auch das kann passieren. Jeder ist anders. Manche sind vielleicht nicht so spontan. Ich mag es sehr spontan zu sein, wer mich kennt. Für mich ist es eher eine Lernzone, alles perfekt 4 Wochen vorher vorbereitet zu haben. Aber auf was Neues kann man sich auch ganz bewusst und manchmal auch eine ganze Zeit lang darauf einstellen. Auch wenn Abraham ein krasser Glaubensheld war, Gottes Versprechen eines Nachkommens, das er später noch bekommen hat, hat sich sehr lange nicht erfüllt. Und dann hat er nachgeholfen, indem er es mit der Sklavin seiner Frau probiert hat. Die meisten von euch kennen die Geschichte. Auch Abraham hatte eine Phase im Leben, wo er in der Lernzone, in der er sich gefühlt sein ganzes Leben lang befunden hat, nicht so wohl gefühlt hat, wo er irgendwie Panik bekommen hat. Oder Jesus zum Beispiel, er kam aus seiner Komfortzone, dem Himmel. Er wurde Mensch auf der Erde mit allen Schwierigkeiten und Problemen, die wir haben, um uns besser zu verstehen, unsere Probleme, unsere Trennung von Gott auf sich zu nehmen und uns zu ermöglichen, dass wir wieder zu Gott kommen können. Jesus ist ein Beispiel, wie man es schafft, bei großen Herausforderungen nicht in die Panikzone zu rutschen. Er hat gebetet, er hat sich immer wieder Zeit für sich genommen, er hat sich besonnen, er wusste, was sein Auftrag, was sein Ziel und was seine Identität ist. Ein drittes Beispiel, Petrus. Petrus hat den Mut und das Vertrauen zu sagen, wenn du, Jesus, da vorne auf dem Wasser laufen kannst, dann kann ich das mit deiner Hilfe auch. Wow, ein Mann der Tat und des Vertrauens, des Glaubens. Er steigt aus dem Boot, aus seiner Komfortzone. Also er war Fischer, es war auf jeden Fall seine Komfortzone. Ist ja auch nicht, Boot ist ja nicht für jeden Komfort. Er geht auf die Wellen. Ganz klar eine Lernzone. Schaut auf Jesus und schaut dann auf die Wellen. Und plötzlich ist er in der Panikzone. Er hat seinen Blick verändert. Er sieht nur noch das menschlich Unmögliche und nicht mehr das göttlich Mögliche. Vor einem Moment hat er Jesus vergessen oder die Wellen waren für ihn größer als das, was mit Jesus möglich ist. Auch er ist in die Panikzone gerutscht. Also auch bei Petrus ist das sogar öfter passiert. Scheitern ist menschlich. Deswegen war Jesus der Einzige, der das gar nicht getan hat, weil er Mensch war und weil er Gott war. Wir sind einfach nicht perfekt. Wir machen Fehler, aber eigentlich meistens nur außerhalb der Komfortzone. Die ist viel gefährlicher als die, außerhalb der Komfortzone. Die Lernzone ist viel gefährlicher als die Komfortzone. Doch nur, wer sich bewegt, wer bereit ist, Fehler zu machen, außerhalb der Komfortzone, der kann wachsen und der kann lernen, dass Gott überall auch mit dabei ist. Vielleicht wisst ihr, was eure Komfortzone ist, was eure Lernzone ist. Vielleicht habt ihr schon so ein genaues Bild, vielleicht fällt es aber euch auch schwer, jetzt zu sagen, was ist meine Lernzone. Manchmal machen wir bewusste Schritte, manchmal passiert das auch einfach, dass wir in die Lernzone kommen. Und um das selber für sich so zu definieren, bin ich jetzt gerade in der Lernzone oder noch nicht, kann man auch ganz gut auf seine Gefühle hören. Habe ich gerade Angst? Oder fühle ich irgendwie Unbehagen? Spüre ich so einen inneren Widerstand gegen das, was ist? Dann bist du wahrscheinlich in der Lernzone. Ist ganz normal, wenn etwas nicht so ist wie sonst, wie immer. Wenn du genau dann in so einem Moment, wenn man das fühlt, oh, jetzt gerade ist ein bisschen Angst oder so ein innerer Widerstand in mir, wenn du genau dann einen mutigen Schritt in genau diese Richtung machst, über deinen eigenen Schatten springst, deine persönlichen Grenzen überwindest, dann hast du eine gute Chance, etwas Neues zu lernen. Eine gute Chance, dass deine Komfortzone langfristig größer wird. Hier sind so rote Pfeile, vielleicht seht ihr die. Also die Komfortzone, die darf sich auch immer mehr erweitern, je mehr wir ausprobiert haben im Leben. Ich habe noch ein paar konkrete Beispiele. Wenn jemand dich um etwas bittet, dann solltest du vielleicht mal ernsthaft überlegen, ob das nicht doch möglich ist, auch wenn du eigentlich Nein sagen wolltest. Du darfst auch mal Nein sagen, aber ein bisschen dich selber hinterfragen. Warum will ich sofort Nein sagen? Aufgaben übernehmen innerhalb der Familie oder auch innerhalb der Gemeinde. Dadurch entwickelt sich nicht nur die Gemeinde weiter, sondern vor allem auch du kannst dich dadurch weiterentwickeln. Oder man könnte für 2-3 Monate seine dauerhaften Spenden mal deutlich erhöhen. Ver-1,5-fachen zum Beispiel. Oder je nachdem, was bei euch so schon der Stand der Dinge ist. Oder auch mal einen größeren Betrag auf einmal geben. Zum Beispiel letzte Woche habe ich mit einer Person gesprochen. Es war ganz eigenartig. Ich hatte irgendwie das Gefühl, die könnte was spenden. Ich weiß auch nicht, wie ich darauf kam und ich spreche auch Leute sonst nicht darauf an, aber irgendwie kamen wir darauf und habe dann gesagt, ja, wir haben uns als Jugend gerade Tischtennisschläger neu gekauft, die haben so und so viel gekostet und dachte, also die hat dann irgendwie gesagt, ja, wie cool, das habe ich irgendwie letzte Woche auch dran gedacht, jetzt erinnerst du mich nochmal dran, das ist ja der Wahnsinn, das muss ja Gottes Führung sein, es war ein sehr cooler Moment und dann dachte ich, ja, mal gucken, vielleicht überweist du ja 100 Euro oder 200, so viel wie die Schläger gekostet haben, dann ist das abgedeckt. Und dann kam eine deutlich größere Summe. Und dann dachte ich, wow, da ist jemand aus seiner Komfortzone rausgekommen wahrscheinlich. Also ich meine, nicht für jeden sind 1.000 Euro direkt Komfortzone, Lernzone. Ich weiß nicht, was ihr auf dem Konto habt, das ist eure Sache. Aber so viel geben oder so viel Zeit investieren oder so viel Interesse für jemand anders aufbringen, dass es einen herausfordert, das ist Lernzone. Oder noch ein Beispiel. Mit den Worten von Paulus in Epheser 6, das Thema geistliche Waffenrüstung, also welche Ausrüstung für den Alltag wichtig ist. Da sagt er, was wir anziehen sollen, sind unter anderem die Schuhe der Bereitschaft, das Evangelium zu verkünden. Also die gute Nachricht von Jesus heißt Evangelium. Ne? Also über Jesus zu reden und das Gute, was er getan hat, den Frieden, den er verbreitet hat. Das bedeutet, wenn man diese Bereitschaft hat, dass man sich bewusst dafür entscheidet, so zu handeln, dass andere Leute durch mich auf Gott aufmerksam gemacht werden oder auch in Situationen, wo es passt, ganz bewusst über Jesus zu reden. Es geht also vor allem, gerade in der heutigen Zeit, um das Persönliche, nicht um irgendwelche Straßenevangelisationen oder so. Das kann auch hilfreich sein. Nichts dagegen, macht es ruhig, wenn ihr merkt, das ist euer Platz. Aber es geht vor allem um die persönliche Beziehung zum Freund, zum Nachbarn. Und ich möchte nochmal mit euch den Bibeltext lesen. Aus Genesis, also 1. Mose 12, 1 bis 2. Wir haben die übrigens ausgedruckt und als BU ausgeschnitten, aufgeklebt, gebastelt. Die könnt ihr euch am Ende dann beim Ausgang mitnehmen, um nochmal daran erinnert zu werden. Ich lese den Text nochmal vor. Da sagte der Herr zu Abram, verlass deine Heimat, deine Sippe, die Familie deines Vaters und zieh in das Land, das ich dir zeigen werde. Ich will dich segnen und dich zum Stammvater eines mächtigen Volkes machen. Dein Name soll in aller Welt berühmt sein. An dir soll sichtbar werden, was es bedeutet, wenn ich jemanden segne. Gott gibt ein Versprechen an Abraham. Er gibt keine weiteren Fakten für das Land, was ihn erwartet. Es wird dir besser gehen als jetzt. Aber er hat eine Aufforderung für ihn, einen Vertrauensschritt zu gehen. Und es steht nicht in der Bibel, wie viel Abraham von Gott überhaupt schon wusste. Wie sehr er ihm vertraut hat, ob er ihn irgendwie schon kannte. Aber er hat sich in Bewegung gesetzt, von seiner Komfortzone in seine Lernzone. Wie viel mehr können wir, die wir Gott schon viel besser kennen größtenteils, die wir die Bibel haben, das Wort Gottes und so viele Geschichten, Abraham selber als Beispiel und andere, wie viel mehr können wir von der Komfortzone in die Lernzone gehen? Ein Schritt in die Lernzone bedeutet, in einem bestimmten Bereich etwas Neues, etwas Ungewohntes wagen, etwas Unbequemes. Oder mich überhaupt erstmal zum ersten Mal oder nach einer Pause mit Gott in Verbindung setzen, in Bewegung setzen. Vielleicht ist das auch dein Schritt. Gott soll der Chef in meinem Leben sein. Ich will meinen Weg mit ihm gehen. Ich will meine Probleme ihm anvertrauen, ihm abgeben. Und ich möchte, dass annehmen, dass Jesus für mich gestorben ist, dass Jesus den Weg freigemacht hat für mich zum Vater, dass er mir meine Probleme abnimmt. Das kann ein großer Schritt in die Lernzone sein. Welchen Schritt du auch gehst, wo du auch stehst in deinem geistlichen Wachstum, du musst ihn nicht alleine gehen. Gott freut sich, wenn wir uns herausfordern lassen und er ist dabei. Und wir sind eine Gemeinschaft. Wir alle hier und vom Bildschirm, die aneinander teil hat, die sich füreinander interessiert, im Idealfall. Wir dürfen uns gegenseitig begleiten, unterstützen, motivieren, stärken. Gerade wenn wir sehen, andere sind in der Lernzone oder sind vielleicht sogar aus Versehen in die Panikzone gekommen, können da gar nichts dafür oder ist auch deren eigene Schuld, wie auch immer. Wir können uns füreinander interessieren und uns da begleiten. Lass uns darüber reden, was wir verändern wollen bei uns, wo wir Gott ganz neu vertrauen wollen. Und lass uns das Ganze nicht nur bereden, sondern auch umsetzen. Nicht, damit wir Gott näher kommen und in seiner Gegenwart irgendwie bleiben dürfen, sondern weil wir bei ihm sein dürfen und er uns die Möglichkeit gibt, weiter zu wachsen. Amen.